AFSMI Insights, der Podcast. Ja, herzlich willkommen. Lukas Riedel ist heute mein Gast. Lukas arbeitet bei der Firma Junghans. Der eine oder andere wird Sie kennen. Lukas, erzähl mal. Jung-Heinrich. Damit fängt es schon an. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Kollegen von dir da gehabt, der hat sich damit vorgestellt, er arbeitet bei der Firma Jung-Heinrich. Und immer wenn er das sagt, wird er gefragt, Jung wer? Seht ihr das immer noch so? Kennt man euch? Weiß man, wer Jung-Heinrich ist?
Tja, wenn man bei uns in der Bubble sich umgibt, dann wissen natürlich alle, wer Jung-Heinrich ist. Gerade hier im Norden von Deutschland ist es ein großer, sehr bekannter Arbeitgeber. Wenn man südlicher kommt, dann lässt die Bekanntheit so ein bisschen. Genau, Jung-Heinrich gibt es schon seit fast 70 Jahren. Wir bauen, um es einfach zu sagen, Gabelstapler, Flurförderzeuge und was ganz wichtig ist, alles. Wir sind quasi ein Komplettausstatter, wenn es um Intralogistik geht, also auch autonom fahrende Geräte, Regalbediengeräte, Regale, also alles das in einem Lager von A nach B zu bringen und irgendwo hinzustellen, das stellen wir her.
Spannend. Und ich habe natürlich vorher ein bisschen geguckt, das war ja vorhin ein bisschen scherzhaft, kennt man euch überhaupt, ne? Ihr seid Nummer 3 des Weltmarktes, euch gehören 9% des Marktes, ihr macht bummelig 4 Milliarden Euro Umsatz, zumindest vorletzten Jahr.
Richtig.
Wo sieht man euch? Wo seid ihr zu Hause? Was sind die Branchen, die ihr bedient? Ist das technologiebezogen oder seid ihr quer durch die Bank überall?
Ja, das ist völlig richtig. Also Jung-Heinrich ist der dritte quasi in der Weltrangliste hinter Toyota und dem Kion-Konzern. Kion vornehmlich bestehend aus Still und Linde. Genau, Jung-Heinrich auf Platz 3. Der Markt ist weltweit so ein bisschen aufgetummelt, sich hauptsächlich im asiatischen und im amerikanischen Raum. Jung-Heinrich, Kion-Konzern haben ihre Stärken in Mitteleuropa. Genau, aber das versuchen wir ja gerade zu ändern, dass wir auch überall auf der Welt ein bisschen stärker werden. Jung-Heinrich arbeitet hauptsächlich im Direktvertrieb. Das heißt, wir sind in 41 Ländern direkt vertreten. Das heißt, Niederlassungen, eigene Mitarbeiter, die dort unsere Geräte an die Kunden verkaufen, die den Service durchführen und so weiter. In allen anderen Ländern, fast allen anderen Ländern auf der Welt, die es dann auch so gibt, arbeiten wir auch mit Händlern zusammen. Das macht aber umsatzbezogen nicht so viel aus. Das heißt, da, wo wir viel Umsatz machen, da, wo wir stark sind, haben wir eigene Vertriebsstrukturen aufgebaut. Bis dann zu unseren Mitbewerbern, die arbeiten hauptsächlich mit Händlern zusammen. Und das unterscheidet uns so ein bisschen.
Jetzt hast du ja schon bei dem Vertriebsmodell den ersten Unterschied erwähnt. Was würde euch sonst von den anderen abheben? Ihr seid Nummer 3 und du sagst, was machen die anderen anders als ihr?
Genau. Jung-Heinrich ist, wir sagen immer, es ist ein Aktienkonzern mit Charakter eines Familien. Die Familien, die Gründerfamilien sitzen im Aufsichtsrat und dieser Charakter eines familiengeführten Unternehmens zieht sich eigentlich auch durch alle wichtigen Entscheidungen des Konzerns. Wahrscheinlich auch deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit für Jung-Heinrich so enorm wichtig. Und das unterscheidet Jung-Heinrich auch bei den Mitbewerbern. Wenn man sich den aktuellen Geschäftsbericht anguckt, der besteht zu mehr als der Hälfte zu Beschreibungen, wie man das Thema Nachhaltigkeit angeht, warum das für uns so wichtig ist. Und das liegt natürlich auch darin, dass Jung-Heinrich nicht primär versucht, kurzfristige Aktiengewinne zu erzielen, sondern eher das Ziel ist, langfristig und damit meine über Jahrzehnte erfolgreich zu agieren. Und das schafft man aus unserer Überzeugung nur damit, indem man eben Nachhaltigkeit, damit meinen wir Ressourcenschonung, Umweltaspekte, aber auch im Sinne von ethischem Handeln, im Sinne von sozialem Handeln, indem man das angeht. Also das ist für Jung-Heinrich ein deutlich wichtigerer Punkt als für unsere Mitbewerber. Also das ist ein Merkmal.
Und glaubst du, kommt das aus dem Charakter von Jung-Heinrich eben als diesem Aktiengesellschaft mit der Tradition oder mit dem Flair eines Familienunternehmens? Ist das der Grund?
Hauptsächlich. Aber es stehen natürlich auch wirtschaftliche Aspekte damit in Zusammenhang. Wir sind der Überzeugung, dass man mittelfristig nur erfolgreich wird, wenn man Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell begriffen hat. Und dafür haben wir schon relativ früh die Weichen gestellt und haben das eigentlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren noch verstärkt. Aber wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit und gewinnbringend Wirtschaften sich nicht ausschließen, sondern sich eigentlich bedingen. Und deswegen sind schon sehr erfolgreich Geschäftsmodelle entwickelt, die auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Egal, ob das jetzt für den Kunden sich in dem Fall auszahlt oder für Jungheinrich direkt. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben 2006 das Gebrauchtgerätezentrum in Dresden eröffnet. Das ist eine Fabrik, die nichts anderes macht, als Gabelstapler aus dem Markt zurückzukaufen und die wieder aufzubereiten. Das heißt, die Geräte werden da komplett zerlegt, entlackt, überprüft und mit teilweise den alten, teilweise neuen Komponenten wieder zusammengebaut. Dabei nutzen wir 99% aller Materialien wieder in dem Kreislauf. Das heißt nicht, dass wir 99% des Staplers weiter benutzen, sondern 93% der eingesetzten Materialien weiterverwenden und 4% recyceln können. Das heißt, nur 1% an neuen Materialien, an Neuteilen werden benötigt. Und das spart so enorm viel CO2 bzw. CO2-Äquivalenz, dass das auch ein Verkaufsargument ist oder ein Kaufsargument ist für unsere Kunden. Weil das eben viel wichtiger oder immer wichtiger bei dem Sourcing, also bei dem Einkauf darauf geachtet wird, wie viel CO2 kaufe ich mir denn da? Das merken wir auch ganz akut bei größeren Ausschreibungen. Das heißt, wenn es um Ausschreibungen für neue Distributionsläger geht oder für globale Ausschreibungen von unseren Kunden, da wird das Thema Nachhaltigkeit auch immer wichtiger. Wenn das Sinne sind, dann fragen die zuallererst nach irgendwelchen Zertifikaten. Und da hat sich eines durchgesetzt, also es gibt da bisher keine globalen oder keine EU-weiten Zertifizierungen, sondern das sind eigentlich Privatunternehmen, die solche Zertifizierungen oder solche Bewertungen ausstellen. EcoVadis ist da das bekannteste. Und da haben wir es geschafft, dass wir den EcoVadis Platinum-Titel bekommen haben, zu den 1% der besten Unternehmen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Da gehen Umweltthemen ein, aber eben auch, ja, was ist die Ethik des Unternehmens? Also die sozialen Aspekte gehen da genauso mit rein. Genau, wie ich das schon sagte, und wenn man da nicht so einen EcoVadis-Titel hat, wenn man da nicht diese entsprechenden Zertifikate hat, ist man auch schon ganz schnell raus. Und das kann man sich aus unserer Überzeugung eben nicht mehr leisten. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ein Aspekt, ist ein Grund für zukünftige Verkäufe, für zukünftigen Vertrieb. Und deswegen gehen wir das so konsequent an.
Jetzt hast du es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Na, in bestimmten Ausschreibungen kommt man gar nicht mehr zum Zug, wenn man nicht nachweisen kann, dass man ja, zum Beispiel dieses Zertifikat hat oder ne, bestimmte andere Dinge getan hat. Wo siehst du, wo ist der Anfang? Seid ihr es gewesen, die den Kunden vorgeschlagen habt, guck mal, wir können es auch nachhaltiger machen, wir können euch auch helfen, Dinge einzusparen? Oder ist das mehr eine Frage, die aus dem Markt heraus an euch herangetragen wurde?
Es ist tatsächlich aus meiner, wie ich das wahrnehme, aus meiner Wahrnehmung beidseitig. Also es gibt zum einen interne, die solche Themen vorantreiben, aber es gibt auch diesen Pull von den Kunden. Unsere Kunden sind sehr vielschichtig, sind sehr unterschiedlich, was es uns auch recht schwierig macht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also unsere Kunden sind die größten Weltkonzerne und auf der anderen Seite sind das Obstbauern irgendwo, die vielleicht nur ein oder zwei Geräte haben. Und damit müssen wir umgehen. Aber das Thema hat alle an, die einen mehr, die anderen weniger. Bestimmte Projekte sind aus internen Projekten rausgegangen. Zum Beispiel das Thema, wie können wir einen nachhaltigen, wie können wir einen CO2-neutralen Kundenservice aufbauen? Das Thema Kundendienst für Jungheinrich ist enorm wichtig. Der Geschäftsbereich Kunden, ein Viertel des kompletten Umsatzes aus und wie sich bestimmt alle vorstellen können, auch einen großen Teil des EBITs und ist ja unglaublich wichtig für den Konzern. Wir haben weltweit 6.000 Techniker, über 6.000 Techniker in aller Herren Ländern. Und der Kundendienst bei Jungheinrich ist hochprofessionalisiert. Wir sind da auf einem sehr guten Stand und sehr ambitionierte Herren im Kundendienst hatten diese Idee vor 2 Jahren. Was würde es denn bringen? Was würde es kosten? Wie wäre das, wenn wir anfangen, den Kundendienst CO2-neutral zu machen? Und nach anfänglicher Überzeugungsarbeit haben wir das dann einfach intern gestartet. Also das war so ein Projekt, was aus dem Innovationsmanagement aus meinem Bereich kommt. Ich bin ja, Innovationsmanager und wir haben das dann gestartet Und das Thema ist so ein richtiges Leuchtturmprojekt geworden. Das haben wir dann so gemacht, dass wir uns ein Land gesucht haben, was zum Thema Nachhaltigkeit eh sensibilisiert ist. Das heißt, wir haben mit Norwegen gestartet, ist natürlich auch Direktvertrieb von Jungheinrich. Das heißt, wir haben da unsere eigene Vertriebseinheit. Und in Norwegen ist die Sensibilisierung für nachhaltige Themen. Und der erste Schritt war, dass wir natürlich eine Bilanzierung gemacht haben. Also an welcher Stelle in unseren Prozessen erzeugen wir eigentlich CO2 oder CO2-Äquivalenz? Und da haben wir festgestellt, dass wir die größten Aufwendungen oder die größte Verursachung von CO2 in dem Transport beziehungsweise in dem Diesel haben, was die Kundendiensttechniker mit ihren Fahrzeugen machen. Das sind 70%, also wirklich der Löwenanteil. Ein anderer Teil macht der Transport aus, also wie kommt die Ware, wie kommen Ersatzteile in dem Fall zu den Technikern. Das funktioniert bei uns wahrscheinlich genauso wie bei vielen anderen Firmen über so eine Priorisierung. Das heißt, wenn der Techniker entscheidet, das Teil ist, das muss ich morgen haben, weil der Kunde sehr darauf wartet, nichts mehr geht, dann stellt er das als Prio-1-Bestellung ein und dann wird das Teil über Nacht per Luftfracht nach Norwegen gebracht. Das heißt, wenn er das Teil nachmittags um 15 Uhr bestellt, dann wird das über Nacht zu dem Techniker in sein Fahrzeug vor seiner Haustür geliefert. Da kommt also ein Dienstleister, macht das Kundendiensttechniker-Fahrzeug auf, legt das Ersatzteil da rein und wenn der Techniker fährt, hat er das im Wagen. Dass das eben recht viel CO2 verursacht, dürfte jedem klar sein. Prio 2, Prio 3 Teile werden dann gesammelt, werden dann vielleicht per LKW oder sogar per Schiff versendet, wenn das mehr Zeit hat. Das spart eben deutlich mehr CO2 ein. Macht aber nur 14% aus, dieser Transport. Das Beschaffen von diesen Technikerfleiß und so weiter macht nochmal 12% aus, aber der Großteil macht eben der Diesel aus. Deswegen haben wir angefangen, so einen Maßnahmenplan aufzustellen. Recht schnell konnten wir so ein E-Training aufbauen, wo wir die Fahrer, also wo wir die Techniker damit schulen konnten, wie sie spritsparend fahren können und haben da auch so eine Challenge draus gemacht, welcher Techniker eben am meisten spart. Das hat sehr gut funktioniert, da haben wir schon Kilos CO2 sparen können und dann haben wir natürlich angefangen, die Flotte umzustellen. Die Flotte auf E-Fahrzeuge umzustellen, war damals vor 2 Jahren ein echtes Problem, auch in Norwegen. Nicht, weil da keine Ladesäulen gibt oder weil der Strom so teuer ist. Das ist da alles gar kein Problem, sondern weil es vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren unglaublich schwer war, solche Fahrzeuge zu bekommen. Wir erinnern uns, Corona oder in der Corona-Zeit waren die Lieferketten stark unterbrochen und E-Fahrzeuge waren sehr gesucht. Und da hatten wir massive Probleme. Das konnten wir natürlich derzeit oder jetzt total entspannen. Norwegen konnten wir so mit bestimmten Maßnahmen klimaneutral machen. Natürlich nicht nur durch die Maßnahmen. Dürfte auch eben klar sein, wenn man wirtschaftlich handelt oder wenn man ein Geschäft betreibt, dann verursacht man immer CO2 und das kann man eben nicht komplett reduzieren. Das heißt, es gibt immer noch einen Anteil an CO2-Äquivalenz, was man kompensieren muss. Und wie funktioniert das? Da haben wir auch mit einem Partner zusammengearbeitet und das würde ich auch jedem empfehlen, der wenn es um CO2-Kompensation geht, weil da kann man auch vieles falsch machen. Da gibt es auch viele schwarze Schafe auf dem Markt, da passiert gerade viel. Und das haben wir eben zusammen mit einem Partner gemacht, haben Projekte priorisiert, haben uns angeschaut, wo macht das Sinn, wo ist Jungheinrich vielleicht sogar involviert, in welchen Ländern sollte man denn kompensieren und haben dann mit Technikern, mit unseren Pilottechnikern in Norwegen zur Abstimmung gebracht. Das heißt, die Techniker, die da angefangen haben, dieses Projekt voranzutreiben, durften auch mit entscheiden, welche Kompensationsmaßnahmen ausgewählt werden. Das hat super funktioniert und wenn man da die Belegschaft mitnimmt, erreicht man da auch mehr Überzeugung und mehr Engagement. Dann haben wir das natürlich weiter ausgerollt und zu unserer großen Freude haben sich dann immer mehr Vertriebseinheiten, also immer mehr Länder bei uns aus Eigeninitiative gemeldet, die das dann weitermachen wollten, die dann als nächstes in der Reihe sein wollten, um ihren Kundendienst in dem Land klimaneutral zu machen. Wir hatten dann also schon so eine Vorlage, wie es geht und konnten das dann relativ gut auf andere Länder ausrollen. Niederlande, UK, Dänemark, das sind alles gerade Länder, die wir ausrollen.
Da würde ich gerne einhaken, wenn ich darf. Mhm. Du hast jetzt ganz viel schon erzählt von Pilotland, ne, wo könnte es am besten funktionieren, wo ist die Akzeptanz vielleicht am größten. Das ist ganz spannend. Ich habe einen neuen Nachbarn. Ne, das ist jetzt im Nachbarhaus eingezogen, wie das so ist, dann lernt sich dann irgendwie kennen, spricht ein bisschen über den Zaun, was machst du und so. Und er hat erzählt, ne, sieht man auch, da steht das Auto immer vor der Tür, der ist Servicetechniker, fährt also raus zum Kunden, macht Sachen, die dort eingerichtet werden. Und dann sind wir irgendwann auch über das Thema E-Mobil gekommen, sagt, bleib mir weg, bloß nicht, ne, ich will auf keinen Fall irgendwie ein Elektromobil fahren, ich will auf jeden Fall weiter mit meinem Verbrenner-Diesel unterwegs sein, weil das taugt alles nichts und ich komme da nicht an und ich komme nicht zurück und Ladeinfrastruktur, lalalala. Wie kriegt ihr das hin? Wie habt ihr das geschafft? Du hast ja gesagt, Norwegen ist ein bisschen anders als hier, aber ganz grundsätzlich, wenn man das jetzt hier in Deutschland versuchen würde, wie groß ist die Akzeptanz, dass die Leute sagen, ja, ich lasse mich wirklich darauf ein, was anderes zu machen? Auch so eine andere Infrastruktur zu nehmen oder eben, wie gesagt, auch das Fahrzeug zu wechseln, so ein E-Mobil zu nehmen?
Die Akzeptanz ist unterschiedlich. In manchen Ländern ist die Akzeptanz komplett da. Das heißt, in Skandinavien ist da alle Techniker sofort empfänglich, weil sie privat in den meisten Fällen schon Elektrofahrzeuge fahren und da gute Erfahrungen machen, weil die Ladeinfrastruktur da schon sehr gut ausgebaut ist. In anderen Ländern bisschen anders. Da gibt es auch die Techniker, die total drauf Bock haben und das hat gute Gründe. Unter anderem, weil die Fahrleistungen von Elektro-Kundendienst-Technikerwagen ein bisschen besser sind. Das heißt, bisher hatten die relativ untermotorisierte Dieselmotoren meistens die schwächsten. Und wenn die jetzt ein Elektrofahrzeug bekommen, schneller beschleunigt, das kommt immer gut an. Wir wissen aber auch, dass die Infrastruktur bei unseren Kunden besser wird. Das heißt, die Techniker haben oft die Möglichkeit, dass sie bei unseren Kunden laden können. Und das häufig sogar umsonst. Und viele Techniker wohnen jetzt schon im ländlichen Raum, vielleicht sogar in einem Eigenheim oder Mehrfamilienhaus, wo sie eine eigene Ladesäule haben. Und jemand versucht dann, die Techniker zu unterstützen, wenn sie zu Hause die Möglichkeit haben zu laden, das Jungheinrich denen dann ein bisschen finanziell entgegenkommt, was das Laden angeht. Genau, also wir haben da verschiedene Maßnahmen. Eine größere Einschränkung ist aber tatsächlich eine andere. Also die Akzeptanz bei unseren Technikern sehe ich schon gegeben, nicht bei allen, wie gesagt, und auch nicht alle Techniker wohnen so, dass sie jetzt zu Hause laden können, aber bei einigen geht das und das funktioniert eigentlich ganz gut. Schwieriger ist das mit der Zuladung. Das heißt, wie man sich vorstellen kann, so ein Elektrofahrzeug ist schon im Leerzustand deutlich schwerer und hat vielleicht eine begrenzte Zuladung. Und da braucht man ein gutes Management. Was für Werkzeug, was für Ausstattung braucht der Techniker denn wirklich? Welche soll er denn unbedingt mit im Fahrzeug die ganze Zeit rumschleppen und welche liefern wir ihm vielleicht? Also da bedarf es deutlich mehr Anstrengung als in der Überzeugungsarbeit, unserer Erfahrung nach.
Jetzt kommen wir ein Stückchen weg von Jungheinrich als Unternehmen und bisher mehr zu dir als Person auf deiner Visitenkarte. Beziehungsweise geguckt habe ich ja nur auf dem LinkedIn-Profil, steht Senior Innovation Manager für After Sales. Studiert hast du, wenn ich das richtig recherchiert habe, an der TU Braunschweig.
Richtig.
Zwar Luft- und Raumfahrttechnik, Aeronautik, Astronautik. Ja. Das hat ja nicht so ganz richtig viel mit Flurförderfahrzeugen zu tun.
Das ist richtig. Ja. Wie kommt das?
Werde ich oft gefragt. Von der Raumfahrt hin zu den Flurförderfahrzeugen gekommen.
Ja, wie das in vielen Lebensläufen so ist, natürlich über Zufälle und Umwege. Habe im Studium immer viel im Bereich Testing gemacht, Materialwissenschaft, Luft- und Raumfahrt ist ein großes Thema und habe in verschiedensten Testlaboren immer viel gearbeitet, als wissenschaftliche Hilfskraft und bin so zu Jungheinrich gekommen. Habe als Versuchsingenieur gearbeitet, also ich habe meinen Master gemacht in Braunschweig, völlig richtig, habe dann einen interessanten Job gesucht und bin so eigentlich erst im Testing, also als Versuchsingenieur bei Jungheinrich gelandet. Da habe ich mir eine Expertise angeeignet, was das Thema Sicherheit angeht. Das heißt, wie müssen Fahrzeuge ausgestattet sein, damit sie sicher sind? Wie sind die ganzen Normen in verschiedenen Ländern, nachdem man Fahrzeuge testen muss? Und danach hat es für mich die Möglichkeit gegeben, in die Zentrale bei Jungheinrich zu wechseln. Bin so zum Aftersales gekommen, zum zentralen Aftersales und habe an neuen Produkten, neuen Services gearbeitet, die man über den Aftersales, wie das sehr oft so ist, dass der Aftersales eigentlich nicht nur das Reparieren von Geräten ist, sondern ein neuer Absatzmarkt für bestimmte Produkte. Habe da genau solche Produkte gesucht. Also wie kann man ein Lager sicherer machen mit neuen Produkten, mit neuen Services. Und wir haben das hat sich glücklicherweise in einem Umfeld bewegt, in einer Abteilung, die schon immer innovationsgetrieben war. Das heißt, wir haben uns in dieser Abteilung schon immer mit neuen Technologien beschäftigt. Wir haben geguckt, was kann man mit dieser HoloLens machen, kam. Wie funktionieren diese Amazon Dash-Buttons, wo man draufdrückt und man bestellt ein Waschmittel, aber vielleicht kann man die auch benutzen, um zu melden, dass der Stapler repariert werden muss. Und das haben die Mitarbeitenden bei uns in der Abteilung mehr oder weniger so, na, nicht hobbymäßig, aber so nebenbei gemacht. Und vor 2 Jahren haben wir uns dazu entschieden, das zu professionalisieren. Das heißt, dann haben wir eine eigene Gruppe, ein eigenes Team aufgebaut, welches Innovationsmanagement nur für den After-Sales betreiben sollte. Und genau das machen wir jetzt, genau das mache ich jetzt. Wir sind ein sehr kleines Team, aber wir versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten und versuchen eben dieses Rumprobieren, was wir vorher gemacht haben, ein bisschen zu professionalisieren. Und wir sind der festen Überzeugung, dass der After-Sales-Kundendienst da eigentlich prädestiniert dafür ist und dass das Thema Innovationsmanagement im After-Sales sehr gut aufgehoben ist.
Wie geht ihr da vor? Innovation ist ja immer ein großes Wort, da kann man sich ganz viel drunter vorstellen und jeder macht es irgendwie anders, jeder hat auch ein anderes Verständnis. Gibt es irgendwelche Methoden, gibt es irgendwelche Frameworks, irgendwelche Prinzipien, denen ihr dort folgt? Wie funktioniert Innovationsmanagement bei euch?
Wir müssen uns da erst die Prozesse, an die wir uns halten wollen, selber erarbeiten. Das heißt, wir wollen nicht so Innovationsmanagement betreiben, wie das vielleicht in manchen Lehrbüchern steht. Da wir uns nur auf den Geschäftsbereich After Sales konzentrieren, können wir uns das auch erlauben. Es gibt natürlich auch ein Innovationsmanagement, was den ganzen Konzern betrachtet. Und wir haben natürlich auch eine Technologie-Grundlagenentwicklung, die sich wie die Stapler vielleicht in 10 oder 15 Jahren aussehen sollen. Wir arbeiten ein bisschen anders. Wir gucken uns ausschließlich Themen an, die wir direkt verproben können. Das heißt, die wir direkt ausprobieren können. Wir sind natürlich auch involviert in irgendwelchen Trendradars, aber das ist nicht unser Hauptthema. Wir gucken uns Lösungen an, die in anderen Branchen vielleicht schon gut funktionieren, aber vielleicht noch nicht in unserer Branche, vielleicht noch nicht bei Jungheinrich. Und solche Themen greifen wir auf und machen das absolut hands-on. Das heißt, erstmal telefonieren wir rum und fragen Menschen, denen wir vertrauen im Konzern, ob das sinnvoll ist, was wir uns da überlegen oder welche Idee an uns herangetragen wird. Woher die Ideen kommen, ist nochmal eine andere Sache. Und dann bauen wir Piloten auf. Das kann eine App sein, die wir Code, No-Code-mäßig selber entwickeln oder von IT-Dienstleistern selber entwickeln lassen, die wir dann verproben. Verproben bedeutet, wir geben diese Lösung, was es auch immer ist, tatsächlich an Techniker oder an Leute bei Jungheinrich oder an ausgewählte Kunden und gucken, wie die damit zurechtkommen und machen eine kluge Auswertung. Die Auswertung, die Interpretation dieser Auswertung ist eigentlich das Wichtigste, weil was will man denn eigentlich untersuchen? Will man die Funktionalität untersuchen? Will man jetzt mal ein Startup challengen, was eine coole Idee hatte? Und danach muss man dann eben auch die Auswertung machen. Also hat die Funktionalität, hat das richtig funktioniert, was man da sehen wollte, aber der Anbieter hat nicht performt. Das muss man sich dann sehr genau angucken. Da haben wir aber mittlerweile sehr gute Erfahrungen. Und dann und haben Ergebnis. Und das Ergebnis kann sein, nee, hat nicht funktioniert. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert, gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Die Technologie ist noch nicht so weit. Das funktioniert vielleicht in unserem Environment, in unserer Umgebung nicht. Und dann legen wir das ab und gucken uns das vielleicht in 2 Jahren nochmal an, wenn die Technologie weiter ist oder wenn sich Rahmenbedingungen geändert haben, das funktioniert hat. Dann übergeben wir das an der Fachabteilung. Das heißt, wir selber, unsere Gruppe, macht nicht die Implementierung, sondern wir machen eine Auswertung, wir machen einen Business Case, so gut es geht, und dann übergeben wir das an der Fachabteilung. Der große Vorteil an einem Innovationsmanagement innerhalb des After-Sales ist es aber, dass man eben scheitern darf, kostengünstig, sehr effizient Dinge ausprobieren kann und die richtigen Technologien, die das Unternehmen voranbringen, schnell herausfindet, schnell herauskristallisiert. Denn wenn man das eine Fachabteilung machen lässt, also wenn die eben, so wie wir das auch vorher gemacht haben, so nebenbei so ein paar Dinge ausprobiert, dann sind die blockiert und oft genug werden dann Projekte draus gemacht haben müssen. Das heißt, ich sage mal, die sind dann zum Erfolg verdammt. Weil wenn eine Fachabteilung, wenn normales Produktmanagement Dinge ausprobiert, dann können die sich eigentlich nicht leisten, dass es gegen die Wand fährt, dass sie scheitern. Sondern dann werden oft Projekte als erfolgreich verkauft, die, wenn man ehrlich ist, eben nicht erfolgreich waren oder eigentlich nicht funktioniert haben. Und dann in der Versenkung. Wenn überhaupt, oder man versucht sie weiterzutreiben, obwohl alle wissen, dass es eigentlich nicht so richtig funktioniert. Und dann hat man noch nicht mal den Minimalwert gewonnen, den so eine Untersuchung hat. Das heißt, man hat keine Learnings draus gezogen. Also Scheitern ist ja nicht schlimm, solange man die Lehren draus zieht. Aber wenn man das als Erfolg verkauft, dann hat man noch nicht mal Learnings draus gezogen.
Jetzt hast du schon wieder so viele Stichworte geliefert.
Und das versuchen wir. Ja.
Genau, jetzt hast du schon so viele Stichworte geliefert. Ich will mal versuchen, 2, 3 davon aufzugreifen. Mhm. Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, wir machen das alles und woher die Ideen kommen, ist jetzt erst nochmal eine andere Sache.
Ja.
Aber wo kommen die Ideen denn her? Sind die aus der eigenen Gruppe rausgeboren? Du hast gesagt, wir gucken uns andere Märkte an, sehen, was dort erfolgreich ist. Wir gucken uns andere Ideen, andere Technologien an und so weiter. Wie weit spielt dort eure Kundschaft eine Rolle? Werden auch Vorschläge oder Ideen von denen geboren? Redet mit denen? Na, wie sieht das da aus?
Ja. Wir sind im intensiven Kontakt mit Kunden. Wir sind im intensiven Kontakt mit unseren Sales-Teams, egal ob das jetzt After-Sales-Teams sind oder Neugeschäft, um die Pain-Points von unseren Kunden besser zu verstehen. Und wir sind da glücklicherweise auch mit einigen Kunden so gut in Kontakt, dass wir so einen offenen Austausch haben. Also man geht da sehr offen mit um. Das heißt, wenn ein Kunde ein Problem hat, dann würde das eben nicht nach draußen posaunen, sondern da muss man ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben, um über solche Dinge sprechen zu können. Und glücklicherweise haben wir so ein gutes Verhältnis und gucken uns dann explizit solche Painpoints an. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, im Innovationsmanagement, dass man nicht nur über Lösungen nachdenkt, sondern eher Probleme sammelt. Also, dass man nicht einen Backlog an coolen Ideen hat, sondern auch einen Backlog an schlimmen Problemen, die einmal intern vielleicht vorliegen können, aber auch bei unseren Kunden immer wieder auftauchen.
Das sehe ich leider viel zu oft.
Und dass man eben sich diese Probleme angucken kann.
Ja, das sehen wir leider ganz oft, ne, dass Unternehmen da so ticken, eher aus der Innensicht heraus sagen, was haben wir für coole Technologien, was haben wir für tolle Dinge, die wir tun können, und dann sich ein passendes Grundproblem dazu suchen. Das funktioniert in der Regel ja nicht so gut. Also schön, dass ihr da anders vorgeht, das finde ich klasse. Jetzt hast du gesagt, eure Gruppe ist quasi nur, in Anführungszeichen, nur für Innovation, für den After-Sales zuständig. Ja. Wie seid ihr zusammengesetzt? Wir haben ja eben schon festgestellt, du bist Luft- und Raumfahrttechniker. Was machen die anderen so? Was sind das für Gewerke? Was sind das für Studiengänge, für Abschlüsse, die mitbringen? Wie seid ihr zusammengesetzt?
Also eigentlich sind wir nur 2 Personen im Innovationsmanagement. Wir arbeiten aber ganz viel mit Studierenden zusammen. Das heißt, wir schreiben ganz viele Abschlussarbeiten aus. Die andere Seite ist oft, oder ja, die andere Position hat eher einen wirtschaftlichen Background. Und so können wir uns eigentlich relativ gut ergänzen, dass betriebswirtschaftlichen Dinge ein bisschen zusammenfließen lässt. Eigentlich ist es aber egal. Das heißt, da kommt es nicht auf den Abschluss oder sowas drauf an, sondern es geht in unserem Metier eher darum, super flexibel und super offen für alles möglich zu sein. Wir müssen uns ja eh alle paar Monate in komplett neue Themen einarbeiten. Und die sind so unterschiedlich, dass man da gar nicht mehr Ingenieur sein oder man muss irgendwie Betriebswirtin sein oder was weiß ich. Das spielt eh keine Rolle. Man muss offen sein, open-minded, und man muss Bock haben, sich in die Themen reinzuhacken und da reinzugehen und zu gucken, was für einen Mehrwert kann das für Jungheinrich haben? Egal. Das ist vielleicht noch ganz interessant, das zu sagen. Also wir gucken uns an natürlich Lösungen für unsere Kunden. Was könnten neue Produkte, neue Dienstleistungen sein? Wie können wir interne Prozesse verbessern? Also das können neue Produkte sein, die in Richtung Kunden gehen. Es kann aber auch sein, dass wir angucken, wie können Techniker leichter bestimmte Spezialwerkzeuge austauschen mit einer App? Wie können wir Ersatzteile vielleicht mit neuen Fertigungstechnologien lokal herstellen und so weiter? Das heißt, wir sind da so offen, was die Themen angeht. Da bringt es gar nichts zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt jemanden, der irgendwie Luft- und Raumfahrt studiert hat oder was weiß ich.
Das ist spannend, auch gerade, wo du sagst, dass ihr viele Studierende mit einbindet und dann auch Abschlussarbeiten oder Bachelor-, Masterarbeiten, was ich dort verwendet. Das ist ja eine Frage, die auch viele Studierende immer wieder umtreibt. Wie viel von dem, was ich im Studium gelernt habe, kann ich denn hinterher wirklich gebrauchen? Ja, ich versuche mich an mein eigenes Studium zurückzuerinnern, da hieß es auch immer, so 5-10% davon kannst du später weiterverwenden. Ja, wenn man vorher schon wüsste, was ist jetzt diese 5 oder 10% sind, dann kann man da ja Schwerpunkte setzen. Wie ist es bei dir?
Ja.
Wie viel kannst du von dem, was im Studium dran kam, tatsächlich jetzt umsetzen?
In meinem Bereich wahrscheinlich gar nicht so viel. Also ich muss hier weder konstruieren noch irgendwelche Festigkeiten berechnen von Tragflächen. Aber was das Studium natürlich lernt, ist das selbstständige Arbeiten, das selbstständige Einarbeiten in Themen. Und da stellen wir natürlich auch Unterschiede bei den Studierenden fest. Also denen fällt das leichter, sich in so ein neues Thema einzuarbeiten, weil das vielleicht so ein Schwerpunkt oder auch so eine Methode war, was die jeweilige Universität oder Fachhochschule eben schon fördert. Und andere haben da größere Probleme, sich einarbeiten, haben da vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein entwickelt, das einfach mal oder ja, einfach loszulegen, einfach mal sich in solche neuen Dinge reinzuarbeiten. Und unser Bereich ist da eigentlich sehr dankbar. Und das versuche ich eigentlich auch immer den Studierenden mit auf den Weg zu geben, man kann bei uns wenig falsch machen. Das heißt, wir arbeiten wenig operativ, sind also mein Chef sagt immer, die letzte Bastion der Bastler und Tüftler im Unternehmen. Und entsprechend kann man auch einfach Dinge ausprobieren. Und deswegen sind wir auch so eine beliebte Abteilung, so eine beliebte Gruppe im Unternehmen für Abschlussarbeiten von unseren dualen Studierenden, weil man eben, ja, weil die Studierenden hier sehr viele Freiheiten haben und vieles ausprobieren können und unglaublich viel lernen. Und ja, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das ist super. Gerade weil du eben sagst, das, was wir hier an der Stelle machen, was wir vorhin auch erwähnt, dass einfach das Scheitern auch erlaubt ist und das Scheitern eben auch zum Innovationsmanagement dazugehört. Insofern ist gerade diese Haltung dahinter, ne, dass Scheitern eben ein Teil des ganz normalen Prozesses ist und deswegen auch nichts Verwerfliches ist, ist natürlich dann für die jungen Leute, glaube ich, noch ganz hilfreich und auch erleichternd.
Absolut.
Jetzt kommt aber irgendwann ja der Moment, wo ihr mit all diesen Ideen, die ihr dort entwickelt, ja dann eben doch auf die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Realität zukommen müsst. Sei es bei den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen oder eben auch bei den Kunden.
Ja.
Jetzt haben wir jetzt schon ein paar Sachen gehört, dass die Kollegen vielleicht auch mit eingebunden werden, dass die auch befragt werden. Ich habe vorhin was rausgehört, sagst, na, wir haben eine Challenge gemacht, also ihr nehmt auch Aspekte von Gamification mit rein. Mhm. Hast du da vielleicht noch irgendwie 2, 3 Sätze, wo du sagst, ne, so gehen wir oder so versuchen wir dieses Thema Change und Veränderung sowohl intern bei den Kollegen, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben irgendwie 19.000 Mitarbeitende, wir haben auch noch nicht über Demografie gesprochen, sind das eher ältere oder eher jüngere Leute? Also ich unterstelle jetzt einfach mal, ihr werdet so ähnlich aufgestellt sein wie andere Unternehmen auch, also habt auch Themen mit Akzeptanz neuer Technologie, neue Methoden, neue Vorgehensweise. Ja. Und nicht jeder ist ja immer gleich begeistert, wenn was Neues kommt. Also ganz kurz, wie geht ihr intern damit um, diese neuen Ideen denn intern voranzubringen? Und wie bringt ihr es euren Kunden bei, dass das jetzt vielleicht eine tolle Idee ist, das zu machen, was ihr da entwickelt habt?
Ja. Also demografisch sind wir da sehr unterschiedlich aufgestellt. Jungheinrich hat glücklicherweise viele Mitarbeitende, die sehr, sehr lange im Unternehmen bleiben. In Mitteleuropa und in Deutschland haben wir Techniker, ich glaube, die Betriebszugehörigkeit der Techniker über 10 Jahre. Das heißt, wir haben tatsächlich auch viele ältere Techniker und viele Lösungen, die wir machen, da sind die Techniker dann unsere Kunden. Das heißt, die Lösungen, die wir erarbeiten, die kriegen dann die Techniker an die Hand und im Idealfall soll das ihre Arbeit erleichtern. Und das ist eigentlich das größte, ja, unser größtes Argument für den Erfolg des Produktes oder des Projektes. Wir müssen tatsächlich unsere Projekte am Ende, wenn wir denn der Überzeugung sind, dass sie toll sind, dass sie weitergetrieben werden sollen, intern auch verkaufen. Und entweder es gibt den Zug aus der Fachabteilung, die sagen, hey, das ist eine geile Lösung, gut, dass ihr das gemacht habt. Wir hatten die Zeit nicht dafür, wir hatten nicht die Ressourcen dafür oder die Mut, das zu machen. Ihr habt das jetzt für uns gemacht, geil, wir nehmen das jetzt auf und setzen es um. Oft ist es aber so, dass entweder die Fachabteilung oder die Techniker sagen, haben wir jetzt andere Themen, die sind wichtig, höher priorisiert sind. Damit müssen wir auch leben. Aber du hattest es angesprochen, wie überzeugt man zum Beispiel jetzt ältere Techniker, dass sie mit einer neuen App-Lösung irgendwas jetzt umsetzen, was sie bisher anders gemacht haben? Eben dadurch, dass wir ihnen zeigen, dass es einfacher ist, dass es schneller geht. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir fahren regelmäßig mit Technikern mit und gucken, wie die arbeiten, was deren Painpoints sind und reden auch oft mit älteren Technikern. Und wenn wir denen dann Lösungen zeigen, an denen wir gerade so arbeiten, dann kriegen wir sehr ehrliches Feedback. Das heißt, wenn die uns sagen, ja, das habt ihr euch in der Zentrale schön ausgedacht, aber wir machen das sowieso so und so deutlich einfacher, dann müssen wir damit auch leben. Das ist unser Alltag. Aber dem Problem sind wir uns bewusst. In anderen Branchen wahrscheinlich üblich arbeiten die Techniker auch unterschiedlich. Das heißt, der eine macht was, schreibt irgendwas von Hand auf, der andere macht das in seinem Laptop, der dritte macht das mit seinem Mobiltelefon. Und genauso gehen wir da auch ran. Das heißt, wir sind nicht der Auffassung, dass morgen alle Techniker mit unseren coolen App-Lösungen arbeiten, sondern wir stellen es dann den Technikern zur Verfügung, die das eben brauchen und wollen. Und nicht denen, die jetzt 20 Jahre bei Jungheinrich als Techniker arbeiten und im Zweifelsfall besser wissen, wie es geht als wir.
Okay. Wir haben uns ja kennengelernt Anfang Juni auf der Tagung des AFSMI bei Zwickröll in Ulm. Du hast ja einen Vortrag gehalten, nachhaltiges Serviceangebot im Lebenszyklus. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt dieses Gespräch heute nochmal führen. Du hast damals in dem Vortrag einige der Beispiele, die jetzt eben auch schon genannt worden sind, auch erwähnt. Du hast von dieser Wiederaufarbeitungsquote von den 99% gesprochen, von den 80% CO2-Einsparung und so weiter. Aber eben in dem Zusammenhang auch von diesem Projekt oder von diesem Vorhaben gesprochen, Eco-Mode. Den Fahrstil und die Geschwindigkeit der Flurförderfahrzeuge bei Kunden vor Ort auch zu reduzieren und dadurch eben auch Abdruck zu verändern, zu verkleinern und Prozesseinsparungen zu machen. Wie viel Kunden-Know-how braucht es? Wie viel Prozess-Know-how vor Ort beim Kunden müsst ihr mitbringen, um Kunden solche Dinge überhaupt glaubhaft unterbreiten zu können? Weil der wird ja auch sagen, ne, wer bist denn du? Du kennst ja mein Geschäft gar nicht. Mhm. Du kannst ja gar nicht einschätzen, ob das einen Unterschied macht, ob ich jetzt 5 km/h schneller oder langsamer fahre. Also wie viel braucht ihr Einblick beim Kunden, um solche Dinge wirklich glaubhaft vorschlagen zu dürfen?
Wir brauchen unglaublich viel Einblick, aber glücklicherweise haben wir den. Nicht nur durch unser starkes Vertriebsteam, was sehr nah beim Kunden ist, was unsere Kundenbedürfnisse sehr, sehr genau kennt, sondern auch aus Daten. Das heißt, wir haben ein eigenes Sales-Team im After-Sales, was sich nur damit beschäftigt, Kundendaten, nicht Kundendaten, sondern eher Maschinendaten, Einsatzdaten zu bekommen. Und genau so dadurch ein sehr genaues Profil erstellen können, wie welcher Kunde oder welche Bedürfnisse welche Kunde hat. Das Thema Eco-Mode ist so ein ganz klassisches Projekt gewesen, was wir im Management erarbeitet haben. Das heißt, wir hatten die Idee, warum kann man nicht, was in anderen Branchen schon üblich ist, die Performance von der Maschine etwas reduzieren, nämlich immer dann, wenn man es sich leisten kann, wenn man sie gar nicht braucht. Wir kennen das vielleicht im privaten Bereich von PKWs. Also ich muss, wenn ich durch die Stadt fahre, nicht im Sportmodus fahren, sondern da fahre ich vielleicht im Eco-Modus oder im normalen Modus. Egal, ob das jetzt ein Fahrfahrzeug. Wenn ich aber auf die Rennstrecke gehe, warum auch immer, dann schalte ich natürlich in Sportmodus. Und genau das haben wir versucht zu übertragen auf unsere Flurförderzeuge. Wir wollten dem Kunden die Möglichkeit geben, dass er selbst übers Flottenmanagement seine Flotte oder einen Teil der Flotte, bestimmte Fahrzeuge in der Performance etwas reduzieren kann, um Energie und damit auch CO2 einzusparen. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, wir sind dann durch unseren Prozess gegangen. Das heißt, wir haben darüber eine Bachelorarbeit schreiben lassen. Die kam zum Schluss, dass das absolut sinnvoll ist. Dann haben wir Simulationen gemacht, haben also erstmal nur in der Simulation geguckt, ob das funktionieren kann und wie viel kann man denn sparen. Also lohnt sich das überhaupt, der Aufwand, den man da treibt? Das war auch sehr erfolgreich. Und dann haben wir Fahrversuche gemacht. Und das heißt, wir haben echte Fahrzeuge bestimmte Zyklen fahren lassen, um zu sehen, mit welcher Performance-Reduktion erreicht man welche Energieeinsparung. Und das Interessante daran ist, dass man mit einer Einsparung von 10-12% der Energie nur 3-4% Performance-Einbußen hat. Das heißt, ich kriege viel mehr raus als das, was ich vielleicht mit der Performance bezahle. Und das ist sehr interessant für unsere Kunden, weil auch unseren Kunden, wenn wir uns günstiger anschauen, da passiert nicht jeden Tag das Gleiche. Das heißt, an dem einen Tag kommen da vielleicht 20 LKWs an, die be- und entladen werden müssen und am nächsten Tag vielleicht nur 11 oder 12 oder 15. Die Staplerfahrer oder Staplerfahrerinnen sind aber trotzdem da. Das heißt, man kann sich es an den Tagen leisten, die Performance, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge etwas zu reduzieren, Vollgas fahren können, sondern man spart einfach an dem Tag ein bisschen Energie. Ja, das ist die Idee dahinter. Und interessanterweise hatten wir diese Idee und hatten wir das Projekt gestartet noch lange vor dem Ukraine-Krieg, der dann der zur Folge hatte, dass die Energiepreise so stark gestiegen haben. Und das hat das Projekt natürlich total befeuert und nochmal wichtiger gemacht. Das kam uns da, das hat dazu geführt, dass dann der Need auf Kundenseite natürlich auch da war und im Austausch mit den Kunden dann eben klar war, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja.
Also dann braucht es manchmal auch diese glücklichen Gelegenheiten, wobei glücklich im Zusammenhang im Krieg ist jetzt nicht, bitte falsch verstehen, ne? Aber manchmal braucht es diese Gelegenheiten, um dann mit so einem Angebot auf den Markt zu kommen, das dann einem quasi auch aus den Händen gerissen.
Exakt.
Lukas, ich glaube, ich könnte noch den ganzen Tag mit dir weitersprechen. Aber
wir müssen ja
irgendwann auch zum Ende kommen. Mir ist aus deinem Vortrag aus Ulm noch eine Sache in Gedächtnis geblieben, die habe ich mir auch damals sofort aufgeschrieben, beziehungsweise gleich ein Foto gemacht von dem, von der Slide, die du da gezeigt hast. Du hast geschrieben, der After-Sales-Geschäftsbereich ist nicht das hässliche Endline, sondern der coole Spielplatz des Unternehmens.
Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir, und damit meine ich alle, die irgendwie im After-Sales und Kundendienst beschäftigt sind, eigentlich in einer sehr glücklichen Lage sind, in einem sehr, ja, uns ganz viel bietet. Und ich bin der Meinung, der mehr Vorteile hat als vielleicht andere Geschäftsbereiche. Wenn ich mir die Technik anschaue, wenn ich mir die Sternprozesse in der Entwicklung anschaue, erreichen, dann ist das ein Umfeld, welches nicht so effizient Innovationen umsetzen kann, wie vielleicht im After Sales. Unsere Produkte, unsere Prozesse sind viel agiler, sind viel vielschichtiger, viel unterschiedlicher. Und das macht es eigentlich so interessant, in dem Bereich Innovationsmanagement zu betreiben oder überhaupt auch das normale Produktmanagement zu betreiben, weil die Produkte viel unterschiedlicher sind. Ja, man arbeitet da an, wie ich das gemacht habe, an innovativen Safety-Produkten, die nicht übers Neugeschäft primär verkauft werden, sondern über den After-Sales. Man guckt sich an, wie entwickeln sich überhaupt Geschäftsmodelle weiter. Ja, es geht immer weiter in Richtung Vermietung, Subscription und so weiter. Das sind alles Dinge, die der After-Sales hauptsächlich befeuert, die den After-Sales ganz eng mit einbinden. Und deswegen bin ich der Meinung, ist der Kundendienst, das Servicegeschäft super interessant. Und wir sollten alle dran arbeiten, den Geschäftsbereich in diesem Bereich außen hin zu zeigen, dass er eben so cool ist und so spannend ist. Denn ja, wir haben diesen Fachkräftemangel überall, nicht nur bei unseren Technikern, sondern auch intern in allen möglichen Positionen. Und deswegen habe ich das auf der Tagung auch so deutlich und so plakativ ausgedrückt, will ich alle einladen, da mitzuhelfen, ja, zu zeigen, dass der After Sales eigentlich der coolste Spielplatz im Unternehmen ist. Und eben man sich das vielleicht vorstellt, das heißt, wir haben ja nicht alle irgendwie ölverschmierte Hände, sondern wir haben alle coole Ideen im Kopf.
Genau das. Genauso ist es rübergekommen. Und wie gesagt, es ist auch zumindest bei mir auch hängen geblieben. Und ich glaube, vielen anderen, die in Ulm dabei gewesen sind, denen ging es genauso. Und das ist ja auch das, was wir als ASMI seit Jahren versuchen, in den Markt, in die Industrie hineinzutragen. Ja, Ingenieursausbildung gibt es viele und Technik und Fachlichkeit, alles wunderbar. Na, für viele scheint aber nach wie vor immer noch so die Anstellung oder die Tätigkeit in der Konstruktion, in der Entwicklung zu sein, wobei Service, und ich glaube, das hast du jetzt ziemlich gut auch rübergebracht, und das nimmt man dir auch mit deinem Enthusiasmus und deiner Begeisterung ab. Der Service ist wirklich der coole Spielplatz im Unternehmen. Da spielt ganz viel und da ist ganz viel Abwechslung und ganz viel Innovation, das ist ja gesagt, das ist ja deine Rolle, ganz viel Möglichkeit, sich zu bewegen und sich zu entfalten. Und das ist natürlich das, was wir als ASMI auch gerne voranbringen wollen. Insofern vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank nochmal für die Einblicke, für deine Zeit, die du dir genommen hast, hier nochmal mit mir zu reden. Und
ich danke dir.
Herzlichen Dank nach Hamburg zu Lukas Riedl, Senior Innovation Manager After Sales bei Jungheinrich.
Diesmal habe ich es richtig gesagt. Super gesagt. Vielen Dank.
Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das Gespräch mit Lukas Riedl haben wir aufgenommen am 17. Juli 2023.